So eine Preisbremse klingt natürlich in den Wahlprogrammen oder auf den Plakaten oder auch für die weniger informierten Wähler erstmal attraktiv.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist Wahlmonat und der Lehmann Hüber Talk ist natürlich trotzdem am Start. Servus Marc.
Hi Sebastian, servus da draußen an den Kopfhörern. Schön, dass wir wieder beieinander sind, Sebastian. Ja, spannender Monat. Du schaltest das Radio ein, du hörst irgendwas im Internet, du schaltest den Fernseher ein und du kriegst es um die Ohren geknallt. Es ist Wahlsaison.
Ja, deswegen, wir hatten natürlich kurz, der erste Reflex ist, eine Folge zu machen, was planen denn die Parteien in ihren Wahlprogrammen für den Immobilienbereich. Aber wir haben uns gedacht, das machen alle anderen. Wir machen das mal von der anderen Seite. Im zweiten Teil erzählen wir euch nämlich mal, was wäre das Wahlprogramm im Immobilienbereich der fiktiven Lehmann-Hüber-Partei. Und ja, genau. Dann zeigen wir nämlich euch mal nicht, was die anderen aus unserer Sicht für, ich sag's jetzt einfach mal, Schmarrn da reinschreiben, sondern wie könnte man das Problem wirklich lösen. Und dem nähern wir uns heute schrittweise.
Sebastian, ich kann mich erinnern, wir haben das Thema Wahlen schon mal gehabt. Und ich glaube, auch ein Grund, warum wir das Thema jetzt ein bisschen umgebaut haben, ist, weil ja da nichts drinsteht, was irgendwie, ich sage jetzt mal, so interessant wäre, dass wir sagen können, das könnten wir jetzt mal wieder rausholen. Also das sind unsere Gedanken, glaube ich, ein bisschen fruchtbarer, wie das, was im Wahlprogramm steht.
Ja, vor allem merkt man auch, dass in den Wahlprogrammen dieses Jahr eigentlich nichts Handfestes steht. Irgendwie nur die Parteien, die eh keine Chance auf Regierungsbildung haben oder Regierungsbeteiligung, die lehnen sich aus dem Fenster. Alle anderen sind extrem vorsichtig und bringen sich schon mal in Position, überhaupt als Koalitionspartner in Betracht zu kommen. Und den Sparen machen wir eben nicht mit, sondern wir steigen da mal von der anderen Seite ein. Ja.
Ich glaube, Sebastian, über allem, was wir heute erzählen in dieser Folge, kann auch stehen, kümmere dich selbst drum. Ja? Schau, dass du deine Sachen auf die Reihe bringst. Und ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr darauf verlassen, was die Politik entscheidet, und warten, bis der Neubau dann da ist, der dann wahrscheinlich sowieso nicht für dich passt. Ja? Aber es ist wirklich so, man ist gut beraten, sich beraten zu lassen. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, den richtigen Weg zu gehen.
Wir wollen jetzt mal mit einem Slogan von einem Wahlplakat starten. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, welche Partei es war, entweder die Linke oder BSW oder irgendwie eine andere von den sogenannten sonstigen Parteien. Aber da stand auf dem Plakat: Mieten runter, keine Gewinne für Immobilienkonzerne.
Super.
Ja, super. Und wir wollen das jetzt mal für euch im ersten Teil der heutigen Folge übersetzen in ein Beispiel, das vielleicht noch ein bisschen greifbarer ist aus dem Alltag. Nämlich, was wäre, wenn dort draufstehen würde, Brotpreis runter, keine Gewinne mehr für Bäckereien? Was hätte das für Folgen? Und dann machen wir den Schwenk auf den Immobilienmarkt.
Ja, ich finde es, als du mir davon erzählt hast, für diese Folge muss ich erstmal schallend lachen, Sebastian. Aber das Beispiel ist so schön greifbar, ja, weil es eigentlich jeder ein bisschen mehr verstehen kann. Und es ist schön, wenn wir das mal so durchspielen, ja, aus Bäckereisicht.
Ja. Ja. Also ist natürlich ein fiktives Beispiel, das kann könnte auch für viele andere Bereiche gelten, aber ich glaube, da kann man es nochmal am einfachsten darstellen. Also, Idee ist jetzt das Gedankenexperiment, wir übersetzen das Thema Mietpreisbremse mal in eine Semmelpreisbremse. Das heißt, es gäbe jetzt aus irgendwelchen Gründen, weil Semmeln so teuer geworden sind und sich viele die Backwaren nicht mehr leisten können, würde jetzt der Staat beschließen, es gibt jetzt die Semmelpreisbremse und der Preis für eine klassische Semmel wird gedeckelt per Gesetz auf 20 Cent.
Ganz kurz für die nicht bayerischen Zuhörer, der Sebastian redet von Brötchen. Ja. Ja, Semmel, Bayern ist gleich Brötchen, sonstiges Deutschland. Ja, also nur mal so. Oder die Schwaben sagen Wegle. Also von daher kurz die Übersetzung.
Aber nachdem wir der Immobilienpodcast aus München für ganz Deutschland sind, danke ich dir für deine Übersetzung.
Sehr gerne.
Also Marc, fang mal an. Wir haben hier mal drei Folgen aufgeschrieben. Was wäre denn eine erste mögliche Folge, wenn die Semmel nur noch 20 Cent im Verkauf kosten darf?
Also auf jeden Fall würde das Ganze einen Rums tun, denn auf einmal ist die Semmel im Fokus eines jeden Käufers. Das heißt also, wir schaffen hier ein attraktives Produkt für den Verbraucher. Und es ist aber leider für die Bäckereien kaum wirtschaftlich darstellbar, die Kosten gegenüber den Ertrag zu stellen. Das heißt also, er wird wahrscheinlich die Qualität dieser Semmeln herunterfahren, vielleicht ein schlechteres Mehl nehmen, vielleicht die Zutaten billiger einkaufen und höchstwahrscheinlich wird darunter der Geschmack / die Qualität leiden. Das könnte also eine der ersten Folgen sein, Massenproduktion, ja, unter der dann die Qualität leidet, aber auch die Marge des Bäckers.
Zweite mögliche Folge, es würden natürlich immer mehr Menschen Semmeln kaufen wollen, wenn sie nur noch 20 Cent kosten, aber die Bäckereien können sich diese massenhafte oder die Produktion in der Menge gar nicht leisten, würden die Produktion drosseln oder sogar einstellen, weil die Frage ist natürlich auch gerade für kleine Bäckereien, kann ich für 20 Cent mit einer kleinen Marge überhaupt noch eine Semmel produzieren? Das heißt, ganz viele würden aufhören, Semmeln zu verkaufen. Und weil sich die Herstellung einfach nicht mehr lohnt. Dann hätten wir aber trotzdem lange Schlangen vor den Regalen, vor den Bäckereien, aber leere Regale. Und vielleicht würde sich dann sogar ein Schwarzmarkt ergeben. Es kauft jemand eine Semmel für 20 Cent, verkauft sie dann für 30 oder 40 Cent weiter.
Ja. Und eine weitere Folge wäre wahrscheinlich auch, dass kleine Bäckereien schließen würden. Die Filialisten und die großen bleiben am Markt. Es gibt nur noch industrielle Bäckereien quasi mit Massenproduktion. Und wie ich schon gesagt habe, mit billigsten Zutaten und können aber auch nur so existieren, weil es dann auch nur profitabel ist, in der Masse zu produzieren. Leider sinkt dann einfach aber auch das Thema der Vielfalt. Ihr wisst ja, wenn ihr zum Bäcker geht, ne, viele Semmeln, Kornsemmeln, Kartoffelsemmeln, da gibt es ja mittlerweile 20 bis 30 Sorten. Ich glaube, darunter würde auch die Vielfalt leiden. Das heißt, es wird dann vielleicht nur noch zwei Semmelmodelle geben, ne, oder zur Auswahl.
Genau, also zusammengefasst, weniger Produktion, vielleicht gar keine Produktion von Semmeln mehr und wenn, dann nur noch von Großbetrieben in billiger Qualität und die Semmeln schmecken nicht mehr.
Weißt du, woran ich jetzt gerade denken muss, Sebastian? Ich habe so ein Bild vor Augen. Es ist mir gerade gekommen, als ich von der Semmelauswahl gesprochen habe. Ich denke gerade an die Trabantenstädte in der ehemaligen DDR.
Plattenbau.
Richtig, ich denke gerade total an Plattenbau. Ja, das ist das Bild, was ich jetzt in den Kopf geschossen bekommen habe, als wir diese drei Punkte erzählt haben. Weiß nicht, ja, wie es euch geht. Aber
ja, oder auch der Trabi an sich.
Ja.
Also am Ende geht es ja Richtung Sozialismus in dem ganzen Thema. Darf man die Augen nicht vor verschließen.
Ja.
Dann gibt es halt ein Modell. Du hast keine Wahlmöglichkeiten mit Ausstattung, kannst vielleicht noch die Farbe wählen. Aber weil der Preis auch da meines Wissens gedeckelt war, wie viel darf der Trabi kosten, damit ihn sich alle leisten können theoretisch. Aber du hast halt irgendwie Jahre Lieferzeiten gehabt.
Ja, du wurdest und dann zugeteilt.
Irgendwann kam dein Automat. Genau, ja. Wurde zugeteilt.
Genau.
Ja, und da sind wir nämlich beim Thema Plattenbau schon bei den Parallelen zur Mietpreisbremse und deswegen jetzt mit diesem Bild wieder zurück zum Immobilienmarkt. Denn ja, genauso wie bei der Semmelpreisbremse führt ein gesetzlicher Preisdeckel für Wohnungen nicht zu mehr bezahlbarem, verfügbarem Wohnraum. Im Gegenteil.
Stimmt. Wir haben in dem Bereich leider dann zu wenig Vielfalt in den Wohnungen. Wir haben ein sehr hohes Angebot, aber letztendlich geringe Mieteinnahmen. Das heißt, es gibt nur noch ein Wohnungsmodell. Es gibt wahrscheinlich auch weniger Budget für die Instandhaltung. Und die Mietwohnungen werden halt dann auch leider unattraktiv und verfallen. Das heißt also, auf Dauer ist das auch keine nachhaltige Lösung.
Genau, und das gilt sowohl für kleine private Vermieter, weil es wird ja auch in der Politik oder in den Wahl, ja, Propagandasprüchen, nenne ich es jetzt mal ganz klar, immer sehr stark auf die Immobilienkonzerne geschimpft. Die großen, die Vonovia, die Deutsche Wohnen und LEG und was es alles noch gab oder gibt. die ja sich eine goldene Nase verdienen. Aber der absolute Großteil der Wohnungen, die zur Miete zur Verfügung stehen, gehören Menschen wie uns und euch, kleinen privaten Vermietern, die ein oder zwei Wohnungen, ich glaube im Schnitt sind es 1, irgendwas Wohnungen, die ein privater Vermieter besitzt. Und die sind davon ja genauso betroffen. Und ja, wenn der natürlich einfach kein Geld mehr hat, weil er weniger Miete einnimmt, dann wird halt der Boden nicht ausgetauscht beim Mieterwechsel. Dann wird halt nicht das Bad saniert beim Mieterwechsel, sondern dann wird halt der, bayerisch gesagt, der alte Scheiß, einfach weiter vermietet. Und dann ist es genau, haben wir wieder das Semmel-Thema. Zweites Thema, natürlich aber auch jetzt wieder ein Blick auf die Großen. Es muss ja auch neu gebaut werden, weil es verschwindet teilweise alter Wohnraum, weil er nicht mehr zu sanieren ist. Die Nachfrage ist sowieso größer als das Angebot. Das heißt, wir sind auch auf den Neubau angewiesen. Das heißt, da brauchen wir die großen Konzerne, da brauchen wir die Baufirmen, die Bauträger, die Wohnungsbauunternehmen. Und die brauchen eine klare Kalkulation, weil die haben eh schon hohe Bau- und Bewirtschaftungskosten. Und wenn neue Mietwohnungen gebaut werden müssen, dann braucht es eine klare Kalkulation, was den Ertrag und die Marge oder zumindest mal die Kostendeckung angeht. Aber letztendlich, Kostendeckung ist nur etwas, was staatliche Unternehmen akzeptieren können. Jedes privatwirtschaftliche Unternehmen, und die brauchen wir dafür, die brauchen eine Gewinnaussicht. Und das geht halt nur, wenn die Mieten entsprechend eine gewisse Höhe haben, weil sonst reduziert sich einfach das Angebot, weil zu wenig gebaut wird.
Ja, und was natürlich dann auch das Mietangebot schmälert, ist, wenn der private Vermieter eine lukrative Anlagemöglichkeit sieht und einfach auch den besten Preis auch nur vom Eigennutzer bekommt, der natürlich dann die Wohnung selbst bezieht, als Eigentümer, eine emotionale Entscheidung trifft, und dadurch hast du auch weniger Mietangebot auf dem Markt, und die Knappheit wird natürlich, die Wohnungsknappheit an Mietwohnungen, also der Anteil an Mietwohnungen wird natürlich dadurch verschärft. Das heißt, weniger Angebot, mehr Nachfrage oder noch mehr Nachfrage, so wie es eigentlich aktuell ist, Sebastian. Und du hast halt dann das Problem, dass die mit Geld, ja, sich schön ein Eigentum leisten können und, ich sage jetzt mal, eine gewisse Einkommensklasse plus minus dann wieder nur angewiesen ist auf die Mietwohnungen.
Ja, wir sehen es ja bei uns selbst. Also wir sind ja beide auch Vermieter von kleineren Wohnungen in Südbayern. Und wenn jetzt da die Miete gedeckelt ist oder sogar reduziert werden muss, was auch immer, welche Auswüchse das dann das Ganze nimmt, und ich weiß, ich kriege für mein Apartment halt nicht mehr 600 Euro, sondern nur noch 400 bis 500 Euro Miete, dann überlege ich auch, vermiete ich weiter oder verkaufe ich es lieber an jemanden, der da selber einzieht, nicht an einen anderen Kapitalanleger, der genauso kalkuliert, sondern ja gut, dann investiere ich halt das Geld aus dem Wohnungsverkauf lieber auf dem Kapitalmarkt oder in andere Anlagemöglichkeiten. Und schwupps ist wieder eine Wohnung weg vom Mietmarkt, weil es für mich keinen Spaß mehr macht, diese Wohnung zu vermieten. Es braucht diese Anreize, damit zumindest mal als privater Vermieter an manchen Standorten auch seine Kosten decken zu können.
Ja, und dann gibt es natürlich die ganz Kreativen, die dann natürlich gezwungen aufgrund der Maßnahmen versuchen, mit gewissen Strategien das Thema zu umgehen, ja, um dann, ich sage jetzt mal, wenn ich hier gezwungen werde, niedrigere Mieten zu verlangen, noch was reinzuholen. Das heißt, durch hohe Ablösesummen, dann teure Möblierungszuschläge oder Möbelmieten auch genannt. Es gibt dann auch intransparente Netzwerke, wo dann einfach Untervermietungen stattfinden, wo du nicht
wieder
weißt.
Das Thema Schwarzmarkt.
Ja, der Schwarzmarkt, genau. Die Semmel unter der Hand sozusagen. Ja. Ja. Und ja, kürzlich wieder einen Fall gehabt, wo der Vermieter gar nicht wusste, dass sein Mieter an eine große Wohnung an 5 Parteien, Einzelparteien vermietet hat.
Untervermietet hat.
Untervermietet hat. Und dann kam aber raus, dass die Wohnung leider in einem miserablen Zustand war und jetzt komplett saniert werden musste. Das heißt, also nicht nur, dass das unerlaubte Untervermietung war, sondern er musste nachher die Wohnung renovieren, weil die aussah wie Sau, ja, abgewohnt war. Also unglaublich, unglaublich. Ja.
Also machen wir mal ein kleines Zwischenfazit. So eine Preisbremse klingt natürlich in den Wahlprogrammen oder auf den Plakaten oder auch für die weniger informierten Wähler erstmal attraktiv. Man kriegt irgendwas billiger, was man eh braucht. Das ist mal so die plakative Sichtweise. Aber wir haben euch jetzt hoffentlich aufgezeigt, welche weitreichenden negativen langfristigen und auch mittelfristigen Folgen das Ganze haben wird und auch kurzfristig, denn so eine Preisbremse ist relativ schnell im Gesetz. Da kommen wir nachher noch drauf, auf das Thema Perspektiven und langfristige Planung der Politik, woran das Ganze nämlich auch scheitert. Und am Ende gilt, ob Brötchen oder Wohnungen, ein staatlicher Preiseingriff sorgt für Verknappung, sinkende Qualität und Marktverzerrungen.
Auf jeden Fall. Und so kann es nicht funktionieren, denn wenn man langfristige, erfolgreiche Wohnraumpolitik betreiben möchte, braucht es einfach andere Ansätze. Und Sebastian, wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wenn wir jetzt theoretisch, nur theoretisch, eine Partei wären, die Lehmann-Hüber-Partei, ja, mit der Doppelführung Lehmann und Hüber.
Wir würden Staatssekretärin Maria Capuzzo. Okay,
Staatssekretärin Maria Capuzzo, genau. Also wir würden schon das Rad ein bisschen anders drehen, ne? Und zumindest mal in eine Richtung, die, ich sag's mal, vorausschauender wäre. Und Sebastian, ich komme nachher nochmal auf die Sendung von Wieso. Wir haben es schon mal erwähnt gehabt, als die Gemeinde Münster, ja, ein Grundstück vergeben hat an den Bauträger, der die niedrigste Miete am Ende kalkuliert hat. Weil es der Stadt Münster wichtig war, dieses Grundstück an denjenigen zu verkaufen, der als Bauträger mit baut ordentlich, aber er hat auch das Grundstück zu einem günstigeren Preis bekommen, runterkalkuliert, und sie haben damit quasi den Bauträger mit dem Bauträger festgelegt, dass es günstige Mietwohnungen werden sollen. Unter dieser Bedingung ist natürlich auch das Grundstück verkauft worden. Und damit, also es ist ein schönes Beispiel, wie auch eine Kommune es regeln kann, günstigen Wohnraum zu schaffen. Dieses Beispiel Münster, ich glaube, ich habe es in zwei Folgen schon mal, ich hätte beinahe wieder Sendung gesagt, Folgen schon mal erzählt, dass ich das eigentlich ein tolles Beispiel fand. Ich habe nie wieder was davon gehört, dass das andere Kommunen sich zum Beispiel genommen haben, oder weil ich natürlich auch weiß, auf der anderen Seite das Geld fehlt. Ja?
Klar, also klar, es ist auch ein Punkt, dass gerade die großen Städte, die brauchen das Geld, und wenn es irgendwo städtische Grundstücke gibt oder auch staatliche, kommunale Grundstücke gibt, natürlich, die versuchen das zu vergolden. Dass sie damit aber halt am anderen Ende wieder falsche Anreize schaffen, merkt man halt daran. Also welche Ziele würde denn die Lehmann-Hüber-Partei jetzt mal für den Immobilienmarkt verfolgen? Zum einen das Thema mehr Mietwohnungsangebot schaffen. Klar, ganz, ganz einfach. Wir haben erklärt, warum das wichtig ist. Es gibt viele Mieter, es gibt viele Menschen, die mangels Eigenkapital etc. in Miete wohnen müssen oder wegen kurzer Planungshorizonte. Deswegen mehr Angebot an Mietwohnraum, dafür Anreize schaffen. Das zweite ist, im Umkehrschluss vielleicht auch Druck vom Mietwohnungsmarkt zu nehmen, indem wir Maßnahmen ergreifen, mehr Menschen ins selbstgenutzte Eigentum zu bringen, um da die Hürden abzubauen. Das entlastet die Mietnachfrage. Und bei alles zusammen natürlich einen freien Mietmarkt ohne Bremsen, Regulierungen, Deckelungen zu schaffen, weil das habe ich schon in meinem Studium, im Grundstudium in Statistik 1 gelernt, je weniger Eingriffe, nee, es war Volkswirtschaft, aber die Statistik war auch irgendwas Wichtiges, aber je weniger Eingriffe es gibt, desto freier und besser entwickelt sich der Markt. Und das gilt einfach immer wieder. Denn wo du eine Ausnahme machst, musst du dann wieder eine Ausnahme für die Ausnahme machen. Das sieht man ja sehr schön in der Steuerpolitik. Aber anderes Thema, dazu machen wir keine Folge. Also Maßnahmen, was haben wir uns überlegt, Marc? Geh uns mal durch.
Wir würden die Bauvorschriften vereinfachen, die schon maßgeblich umfangreich sind in Deutschland. Wenn man das mit Holland zum Beispiel vergleicht, da gibt es ganz andere Möglichkeiten zu bauen, auf engeren Raum zu bauen, also mehr Fläche rauszubekommen. Und somit würde auch der Neubau günstiger werden. Das ist die Folge davon.
Und günstigerer Neubau heißt im Mietwohnungsbau, man muss nicht mehr für maximale Miete vermieten, sondern kann automatisch vielleicht schon mit etwas geringeren Mieten den Gewinn schaffen auf einem Niveau, dass es sich für das Projekt rechnet. Zweites Thema, geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, schnellere Genehmigungsvorschriften. Wie auch immer das Thema Bürokratie, welche Gründe das hat und dass es zu wenige Mitarbeiter in den ganzen Behörden gibt. Wir sind jetzt nicht ins Detail gegangen, ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir wollen nur einfach grundsätzlich euch mal zeigen, wie man das Pferd auch von der anderen Seite aufzäumen kann.
Wir machen es wie manche anderen Politiker, wir unterschreiben das Dekret dafür.
Genau, wir reichen das mal ein.
Wir reichen es ein und schauen, was passiert. Nein, aber die Punkte sind, glaube ich, nachvollziehbar. Das Dritte, was wir uns gedacht haben, ist wir würden die Nachverdichtung und die Aufstockung von Wohnbauten oder auch von Gewerberäumen, Gewerbebauten fördern, wo sie Sinn machen. Ja? Also, wo sie Sinn machen. Das heißt, mehr Wohnungsangebot auf gleichem Raum schaffen.
Ja.
Wird zum Teil schon gemacht, Sebastian, aber noch nicht spürbar, finde ich.
Gerade heute früh gab es einen Artikel vom IFO-Institut, die haben recherchiert, man könnte allein in München, wenn man nicht oder nicht ausreichend genutzte Gewerbebauten in Wohnungen umbaut, 14.000 Wohnungen schaffen.
Und dazu komme ich wieder zu Punkt 2, schnellere Genehmigungsprozesse und Punkt 1, Bauvorschriften vereinfachen. Ja. Die hängen da direkt mit zusammen.
Ich weiß, wer sich damit jetzt auskennt, die Architekten unter euch werden sagen, oh, so einfach ist das gar nicht, Bürogebäude haben ganz andere Voraussetzungen von der Belichtung,
Brandschutz,
von der Belüftung, Brandschutz und so weiter, ist alles richtig. Aber ich bin mir trotzdem sicher, auch wenn es nicht 14.000 sind, 5.000 Wohnungen müsste man schon mit relativ überschaubarem Aufwand baulicher Art dann wahrscheinlich schon hinkriegen.
Und ich glaube, im europäischen Vergleich oder im weltweiten Vergleich bauen wir so gut, Sebastian, da ist auch die 80%-Lösung immer noch eine sehr gute Baulösung, die weit, weit vorne ist vor anderen Ländern. Also wir sind ja Spitzenreiter in Perfektionismus und es muss nicht sein, weil es geht ins Geld. Entschuldigung,
es gibt Ausdruck. Ja auch diesen Ansatz, haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet, ich glaube schon, oder in dem Blogartikel, Gebäudetyp E ist ja jetzt so ein neuer kreativer Ansatz.
Hast du erzählt,
Dass einfach mit, oder es einen neuen Gebäudegenehmigungstyp geben soll, E wie effizient und einfach, der 10-20% weniger Vorschriften hat und auch entsprechend weniger kostet, schneller gebaut ist und günstiger herzustellen ist und entsprechend auch günstiger zu vermieten wäre.
Der vierte Punkt, Sebastian, auch interessant, um jetzt die Eigentumsquote zu erhöhen. Ein Freibetrag für die Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer, vielleicht auch diejenigen, die zum ersten Mal eine Immobilie kaufen.
Erstkäufer. Also das muss man irgendwo deckeln.
Frische Erstkäufer, die das erste Mal eine eigengenutzte Immobilie oder, würdest du sagen, auch für Investmentimmobilien? Ja, also ich würde den Schuss...
Eigentlich guter Punkt, weil... Du musst ja eigentlich, wenn du mietest, das ist jetzt die Frage, was ist dein Ziel? Ist dein Ziel, mehr Leute in Eigentum zu bringen? Dann solltest du das nur für die Selbstnutzer machen. Ist es dein Ziel, mehr Mietwohnungen anzubieten? Dann braucht es natürlich auch im Gegenzug auch Anreize für private Kapitalanleger, Wohnraum zur Verfügung.
Also ich würde mal sagen, das ist eine Idee, die man sicherlich gut nutzen kann. Die Grunderwerbsteuer landet ja auch in der Kommune, richtig? Ja. Geht nicht in den Staat, also Haushalt.
Nee, ich glaube, das ist, glaube ich,
Gemeinde,
Länderebene. Ja.
Und Länder- oder Gemeindeebene. Und so haben wir dann den Effekt mit mehr Eigentümern, weniger Mieter, wenn es jetzt darum geht, die Grunderwerbsteuer wirklich nur für die Selbstnutzer auszuloben. Ja?
Kurzer Verweis noch auf eine der letzten Folgen, ist noch nicht lange her. Ich glaube, im Dezember war es, wo wir über die geringe Eigentumsquote in Deutschland, die Gründe dafür geredet haben. Da war ja auch ein Punkt, die hohen Transaktionskosten. Das heißt, du hast eine im Vergleich zu anderen Ländern hohe Grunderwerbsteuer, die Maklergebühr auf Käuferseite, auch an die kann man rangehen, nehmen wir uns gar nicht aus, haben wir jetzt nicht in der Agenda drin, aber wäre auch ein Punkt zu sagen, man geht doch wieder auf ein reines Bestellerprinzip, aber anderes Thema, können wir vielleicht mal wieder eine Folge dazu machen, eine Update-Folge, das Thema Grundbuch- und Notarkosten etc. Du hast halt in Bayern ungefähr 9%, die du schon mal aus Eigenkapital aufbringen musst, wenn du dir was kaufen willst. In anderen Bundesländern auch Richtung 12%.
Also wir sind noch günstig. Also günstig im Vergleich zu anderen Bundesländern. Insgesamt ist aber die Kostenquote zu hoch, die Kaufnebenkosten.
Genau, und das hält halt viele davon ab, wenn sie nur mal für 2, 3, 4, 5 Jahre irgendwo hinziehen wollen, was zu kaufen, sondern wird halt gemietet. Deswegen halt der hohe Mietanteil. Aber das nur kurzer Exkurs zum Thema Grunderwerbsteuer, dass man eigentlich allgemein an die Kaufnebenkosten ran müsste.
Dann, Sebastian, hast du noch was notiert zum Thema Zinsen?
Ja, genau. Also natürlich ist auch ein Grund bei den relativ hohen Immobilienpreisen, gerade in den Städten, dass viele, die gerne kaufen würden, nicht kaufen können, weil es Eigenkapital fehlt. Wie könnte man das jetzt lösen? Entweder man bietet als Staat Zuschüsse an. Es gab ja mal so Eigenheimzulagen, Familienzulagen, die waren aber nicht praktikabel, weil A, viel zu niedrig prozentual und B, an Einkommensgrenzen geknüpft. Also bei den Einkommensgrenzen, wo man das bekommen hätte, könnte man sich in einer Großstadt sowieso keine Immobilie leisten. Deswegen wurden die auch nur sehr schleppend angenommen. Aber irgendwelche Möglichkeit geben, Eigenkapital oder Eigenkapitalersatz über Nachrangdarlehen zinsgünstig ranzuschaffen, würde auch wieder mehr Mieter zu Eigentümern machen.
Ja, und die Zuschüsse und also was wir noch natürlich haben, die staatlichen Darlehen, wie du gerade erwähnt hast, die sind natürlich, das Geld muss ja irgendwo herkommen, Sebastian.
Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir machen hier jetzt gerade kein Konzept für eine schwarze Null im Haushalt, aber da kommen wir am Schluss nochmal drauf.
Vielleicht kann man ja die Investitionen, die man in Deutschland bisher getätigt hat, mal ein bisschen nach innen bringen. In diesem Bereich und dann, glaube ich, bleibt schon Geld übrig für sowas.
Weniger Radwege für Peru, mehr Eigenheim für Deutsche.
Und dann musst du dir aber anhören, Sebastian, diese Radwege in Peru waren Bestandteil eines Komplettkonzeptes, was da gebaut wurde. Mhm. Und Deutschland hat sich daran beteiligt. Also habe ich letztens gelesen. Okay. Es wird aus dem Kontext gern genommen. Aber weißt du, da mischen wir uns jetzt nicht ein, weil sonst wären wir nicht mehr fertig. Ja. Zuschüsse und Förderung für Neubau, das haben wir gehabt, das Thema. Also klar, wenn wir bauen, also es geht ja die jetzt wird ja belohnt, wenn du besonders energetisch baust. Punkt. Ja. Die KfW-Bank fördert ja mit Krediten, die fördern auch bei Sanierungen etc. Also das Thema ist gut, kann aber weiter ausgebaut werden. Das heißt, die Programme, die es dafür gibt, könnten ruhig noch ein bisschen vielseitiger sein und ein bisschen individueller.
Ja, auch wieder ein kleiner Widerspruch. Ich kenne jetzt nicht alle Unterparagraphen, aber grundsätzlich wird von der KfW, wie du richtig gesagt hast, das energieeffiziente Bauen gefördert. Das energieeffiziente Bauen ist aber in der Regel so teuer, vor allem in städtischen Lagen, weil ja manche KfW-Darlehen auch noch an wiederum Herstellungskosten-Obergrenzen geknüpft sind. Und die reißt du dann eh. Also du kannst gar nicht in München oder anderen Großstädten so günstig pro Quadratmeter bauen, dass du gleichzeitig die Energieeffizienzstandards, die du brauchst, einhältst, andererseits aber unter der Preisgrenze bleibst.
Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz und da muss man mal vielleicht in eine Richtung gehen und den richtigen Vorteil dafür rausarbeiten. Die Abschreibungsmöglichkeiten, Sebastian, sind weitere Möglichkeiten, um es attraktiver zu gestalten, richtig?
Genau, da gibt es ja tatsächlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren schon die ersten Ansätze mit der Sonder-AFA, degressiv etc. und noch weitere Abschreibungsmöglichkeiten. Also da ist zumindest mal ein erster Ansatzpunkt umgesetzt worden.
Ein Punkt, der hier nicht steht, Sebastian, der mir aber gerade dazu einfällt. Du weißt ja, du kennst ja das Thema Mietkauf. Ja? Ich glaube, Wenn sich Vertrieb und Marketing mal zusammensetzen würden, ordentlich, ja, was ja immer ein bisschen länger dauert, aber manchmal kommen ja gute Ergebnisse raus, dann kann man das Thema Mietkauf vielleicht nochmal neu aufsetzen, weil ich glaube, und da komme ich jetzt zum weiteren Punkt, Aufklärung in jungen Jahren, was ja jetzt durch verschiedene Insta-Kanäle schon mal läuft, also ich finde es ja beachtlich, ja, wie sich junge Leute um die 20 rum schon intensiv mit dem Thema Eigentum beschäftigen und sich auch die Aufklärung heute ist ja eine ganz andere. Ich glaube aber, dass man durchaus viel früher beraten kann, um das Thema Eigentum besser zu verfolgen und die richtigen Schritte schon in jungen Jahren einzuleiten, weil wir stellen immer wieder fest, auch meine Generation, dass man zu spät damit angefangen hat, ja, weil es die Eltern auch nicht in dem Bereich betrieben haben. Und eigentlich, wenn man es heute mal so sieht, es ist gar nicht so schwierig, mit den ersten ersparten Geld sich ein kleines Apartment zu kaufen und somit mal einzusteigen. Ja? Dieser Einstieg ist viel, viel leichter zu erreichen, als man denkt.
Und das Thema ist das, und du kannst dann halt auch schneller wachsen. Wenn du das erste Apartment mit unter 30 gekauft hast, dann kannst du das mit unter 40 weiterverkaufen, wirst in der Regel einen Gewinn rausziehen aus Tilgung und Wertentwicklung und hast dann die Basis für dein Eigenheim.
Oder kannst es, was auch kluge Investoren machen, beleihen. Ja, du kaufst etwas, das Ding hat sich vielleicht ist richtig gut entwickelt und kannst zwei neue Immobilien beleihen, ja, und weiterkaufen. Also mir hat die Aufklärung damals dazu gefehlt mit 23, 25 und ich hatte da, weiß Gott, andere Dinge im Kopf. Ja? Aber wenn ich jetzt meinen Sohn so anschaue, mit was der sich schon beschäftigt, mit 24, ja, und schon beschäftigt hat mit 22, da denke ich mir, hey, wow, das war doch bei uns ganz anders. Ja? Also das war
dafür, ne? Ja, aber dafür braucht man auch wieder eine andere Möglichkeiten in der Bankenlandschaft. Ich weiß noch, ich war Ende 20, wollte ich mir in Augsburg ein Apartment für 42.000 Euro kaufen. Da wäre die Bankrate so im Bereich von 200 Euro gewesen und hätte sich aus den Mieteinnahmen getragen. Warum habe ich es nicht gemacht? Weil mir die Bank kein Geld dafür gegeben hat. Betrag zu klein, Aufwand zu groß, keine Lust, haben gesagt, nee, mach mal nicht.
Ja.
Und warum? Damals war dieses Thema Basel II oder Basel III schon relativ groß. Also auch einfach wieder regulierende Eingriffe in den Bankenmarkt, die es jungen Leuten verwehren, dort die ersten Schritte zu gehen. Und auch da kann natürlich von der Politik wieder ein bisschen mehr Rückenwind oder Rückendeckung für die Banken kommen oder auch, wie gesagt, KfW-Möglichkeiten, Kleinstdarlehen für junge Leute unter 30 besonders fördern oder irgend sowas. Weil du kriegst für 50.000 Euro, damals war es eine andere Zeit, das Apartment, was damals 42 gekostet hat, würde jetzt um die 100, 110 kosten. Aber es gibt in Deutschland ja auch noch genug Standorte, wo du für 50, 60, 70.000 Euro dir sehr vernünftige kleine Apartments kaufen kannst. Und da Menschen, guter Punkt, dass du das aufgebracht hast, ja, mehr früher ins Eigentum und ins Investieren reinbringen, wäre natürlich super.
Sebastian, wie viele Menschen haben wir beraten in unserer Maklerkarriere und dann kam raus, diese Großaugen, ja, wenn sie das heute Miete bezahlen, ja, und wir schauen uns mal ein bisschen auf ihrem Konto um, was noch da wäre oder welche Möglichkeiten sie haben. Viele wussten ja gar nicht, dass sie das Elternhaus beleihen können, dass man mit dem Geld schon Eigentum erwerben kann und sogar unter der Miete liegt in der Rate. Also, oder unser Lieblingsspruch, du hast zu wenig, um in München dir das Haus zu kaufen, was du gerne hättest, als Eigentum. Heute wissen wir natürlich auch, dass so ein Kapital, da ist aber genügend Kapital da, um es richtig einzusetzen, um Eigentümer zu werden, aber dann lässt du dir halt, dann wirst du Investor, ja, im Immobilienbereich. Du musst nicht unbedingt dann weiter, ich sage jetzt mal, lass dir deine Miete dann halt von deinen Mietern bezahlen, so ungefähr, wenn du dann mietest du dir ein Haus, ja. Also wir haben so viele Unterhaltungen schon gehabt und ich glaube, Aufklärung ist das große Wort, wie auch immer das passieren soll, aber ich glaube, man könnte durch Aufklärung die Eigentumsquote auch fördern oder nach oben heben, weil wir in Deutschland immer noch ganz tief drinstecken in diesem Mietthema, ja. Und dazu auch die
letzte. Wir schweifen ab.
Oh, auf jeden Fall. Wir schweifen ab. Jetzt geht's weiter.
Genau. Also natürlich würden wir sämtliche Regulierungen abschaffen und den Markt sich frei entfalten lassen, ja, weil wir davon überzeugt sind, dass ein freier Markt, Stichwort Argentinien im letzten halben Jahr, nicht nur im Immobilienbereich, sondern Bürokratieabbau, Regulierung abbauen. Ich sage nicht, dass da alles super läuft, aber der Impuls, der durch dieses Land gegangen ist, als der neue Präsident Bürokratie und Regularien und sowas abgebaut hat, war offensichtlich richtig gut. Könnt ihr euch mal einlesen dazu. Und letzter Punkt, den hat tatsächlich Maria eingebracht. Vielen Dank dafür. Es gibt ja auch relativ viel Leerstand, also bewussten Leerstand in München. Der ist nicht auf dem Markt sichtbar, sondern, und das erleben wir auch immer wieder, Kunden sagen zu uns, ja, jetzt verkaufe ich meine Wohnung, hätte ich, und die ist jetzt so abgewohnt worden. Oder durch die niedrige Miete kriege ich ja jetzt im Verkauf viel weniger, wenn der Mieter noch drin ist. Hätte ich die Wohnung 5 Jahre oder 10 Jahre leer stehen lassen, hätte ich jetzt mehr rausgeholt. Und das wissen, glaube ich, viele und man sieht es nur nicht. Ich glaube schon, dass ganz bewusst viele A, Wohnungen leer stehen, B, Häuser leer stehen, Erbengeneration, C, Grundstücke, die Bauland sind, leer stehen und dass man da dagegen vorgeht. Ich weiß, das ist jetzt auch schon wieder ein Eingriff und spricht so ein bisschen gegen den freien Markt und gegen den freien Willen des Eigentümers. Ich kann doch mit meiner Immobilie machen, was ich will. Aber vielleicht gibt es da Anreizsysteme. Es darf nie strafend sein, aber in irgendeiner Form Anreizsysteme geben, um das wieder dem Wohnraum oder dem Miet- oder Kaufmarkt zuzuführen.
Es gibt auch steuerliche Vorteile, wenn du in der Gewerbeimmobilie in einem fünfstöckigen Bürogebäude 2 Einheiten vermietest und die anderen 3 leeren Einheiten kannst du als Verlust gegenrechnen. Ja? Ich meine, auch steuerliche Themen muss man mal anpacken, weil da ist ja dann quasi schon so ein bisschen manchmal auch steuerlich die Tür offen, um gar nicht vermieten zu müssen. Und dann haben wir auch Gewerberäume, Sebastian, die man umwidmen könnte in Wohnraum. Da kommen wir wieder zu dem Thema Wohnraum schaffen. Auch hier da wäre es zum Beispiel in so einer Wohnungsknappheitsregion, da würde ich mir schon etwas mehr Druck wünschen, weil da kann man doch eigentlich wirklich was Schönes draus machen. Ja.
Also, bringen wir es auf den Punkt. Das Lehmann-Hüber-Wahlprogramm zeichnet sich aus durch Anreize, Deregulierung und Entbürokratisierung. Und damit würden wir glauben, dass wir mittelfristig und vor allem langfristig mehr Menschen in Eigentum bringen, mehr Mietwohnungsangebot gleichzeitig schaffen für diejenigen, die es brauchen, bei gleichzeitig weniger Konkurrenz auf dem Mietwohnungsmarkt oder Miethausmarkt. Und damit gehen die Preise wahrscheinlich automatisch runter oder stabilisieren sich zumindest, dass man aus dieser Spirale rauskommt. Aber, Marc, warum machen die Politiker das Ganze nicht?
Tja, es kostet.
Obwohl es doch eigentlich so naheliegend ist. Ja. Und jeder, das ist ja jetzt auch nichts, was wir uns selber ausgedacht haben, weil wir die schlauesten Menschen Deutschlands sind, sondern man muss einfach nur mal lesen und nachhören, was die Menschen für Ratschläge geben, die wirklich Ahnung von Wirtschaft haben im Allgemeinen und vom Immobilienmarkt und Immobilienwirtschaft im Konkreten. Aber ja, es trotzdem hört kein Politiker, keine Partei drauf.
Also es kostet dem Staat Geld, das ist einmal das Erste. Und alle Minister kämpfen ja um jeden Euro, das habt ihr mitbekommen, ob jetzt Verteidigung oder Gesundheit. Jeder will vom Kuchen, vom Haushaltskuchen etwas abhaben und irgendwie habe ich das Gefühl, ob es jetzt Verkehr ist oder andere Themen, Wohnen, Wohnbau ist zwar immer eine schöne Blase, ein Ballon, der sich durch den Flur tragen lässt im Wahlprogramm, danach wird er aber wieder zerplatzen und es passiert nichts. Thema 400.000 Wohnungen werden gebraucht. Wie viele sind gebaut worden in den letzten vier Jahren in der Legislaturperiode?
Ich glaube nicht mal die Hälfte.
180.000, glaube ich, waren es.
Ja. Ja. Genau, das ist halt das Thema. Diese Maßnahmen, die wir vorschlagen, kosten den Staat Geld. Entweder, weil man etwas investieren muss oder weil man weniger Steuereinnahmen hat. Und das tut weh. So eine Mietpreisregulierung, eine Mietpreisbremse, die kostet den Staat kein Geld, sondern die kostet nur den Vermieter Geld. Und deswegen wird das gerne mal die Verantwortung auf den Vermieter abgewälzt, auf die Großen wie die Kleinen. Und der Staat ist fein raus und sagt, ich habe doch was gemacht. Aber es trifft halt die Falschen.
Und es dauert, Sebastian. Ne?
Ja, richtig. Und das ist nämlich der Hauptgrund. Die Politik, These, Unterstellung, aber wahrscheinlich nicht ganz falsch, denkt im Vierjahreszyklus. Eine Partei, die sich jetzt aufstellt, schaut, was kann ich in diesen 4 Jahren bis zur nächsten Wahl Sichtbares und Gutes, also vermeintlich Gutes, auf die Straße bringen. Und unsere Dinge, bis die wirken, das dauert länger als 4 Jahre.
10.
Aber dafür wirkt es dann halt auch länger als 4 Jahre.
Ja.
Und wenn man jetzt die richtigen Weichen stellt, dann kommt man am Ende auch auf die richtigen Ergebnisse. Und ist das in 4 Jahren bei der nächsten Wahl? Steht das da auf dem Fleißzettelchen der jeweils aktuellen Regierung? Wahrscheinlich noch nicht.
So, das ist
genau das Problem. Genau,
da hast du jetzt den Vor- und Nachteil der Demokratie. Ja, wir haben verschiedene Parteien, verschiedene Meinungen. Bis eine Entscheidung getroffen wird, dauert es und dann hält sie nicht lang. Und das ist halt auch ein Nachteil leider, ne? Wenn es nicht nur einer bestimmen kann, ja, dann wird die Umsetzung halt einfach sehr schleppend werden. So, und
Gegenbeispiel vielleicht kurz,
ja.
Schaut nach Dubai. Monarchie, nicht alles cool, wird jetzt gar nicht von uns Lob gepreist.
Um Gottes Willen, nein.
Aber da weiß halt einfach eine Familie, dass sie eine Entscheidung für Generationen trifft.
Ja.
Und da werden Projekte ins Leben gerufen, die ihre Wirkung in 10, 20, 30 Jahren entfalten werden. Und so entwickelt sich dann halt auch ein Land und eine Stadt und eine Gesellschaft weiter. Bei allen anderen Nachteilen, da ist es wirklich immer, ja, hat es auch seine Vorzüge, wenn ein Entscheider einen längeren Horizont als 4 Jahre hat.
Ich finde, bei solchen langfristigen Entscheidungen, Sebastian, sollte es eine Volksabstimmung geben. Das könnte eine Lösung sein, dass 3 Vorschläge ausgearbeitet werden und die dann verfolgt werden und an die sich auch alle, und ich sage jetzt mal, da sollte die Grundsatzentscheidung dem Volk überlassen werden, auch nach der Wahl der bestimmten Parteien, weil das so grundsätzliche langfristige Entscheidungen sind, die einfach unabhängig von der Legislaturperiode einer Partei oder von einem Parteienbündnis Bestand haben muss. Das könnte ein Ansatz sein, aber wie gesagt, alles Theorie heute. Die Lehmann-Hüber-Partei gibt es nicht wirklich. Aber wir haben uns mal in die Lage versetzt. Wir sind mal raus aus unserer Zone. Und was wäre, wenn? Ich hoffe, es war interessant für euch, heute mal mitzuspielen, dieses Rollenspiel. Teilt uns gerne eure Gedanken mit. Wir hoffen, es war kurzweilig für euch. Und ich hoffe, wir konnten mit euch gemeinsam mal eine neue Blickrichtung darstellen und vielleicht auch mal Lösungsansätze schaffen. Wie gesagt, alles Theorie, aber ihr seht, wir machen uns nicht nur um das nächste Objekt Gedanken, sondern wir leben und denken Immobilien.
Ja, und wir wollen euch natürlich auch damit so ein bisschen einen Anreiz geben. Denkt mal ein bisschen weiter über das Thema nach. Es ist sicherlich nicht das einzige Thema, was euch dazu veranlasst, eine bestimmte Partei zu wählen. Da gibt es ganz, ganz viele Themen und vielleicht ist das Immobilienthema auch gar nicht für euch das Wichtigste, was wir auch absolut nachvollziehen können. Aber ich glaube, diese Gedanken kann man auch auf ganz vieles übertragen, was gerade an Wahlthemen durch die Fernsehsendungen getrieben wird. Dass man einfach schaut, welche Folgen hat das wirklich langfristig. Da geht es auch, spare mir jetzt verschiedene Bereiche aufzuzählen, aber denkt einfach noch mal ein bisschen mehr drüber nach, was ist für euch, für eure Kinder, für eure Enkel vielleicht noch mal auch relevant und nicht nur bis zur nächsten Wahl. In diesem Sinne.
Danke fürs Zuhören. Bis bald wieder hier beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus, bye-bye.
Servus, ciao.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.